Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Analogien, Bilder, Symbole, biblische Texte verstehen. Biblische Prophetie ist voller Bilder und Symbole. Doch um sie wirklich zu verstehen, müssen wir sie im biblischen Kontext deuten. Ein Schlüssel dazu liegt im Alten Testament, insbesondere in der Genesis. In den kommenden Wochen tauchen wir tief in die Welt der Prophetie ein, entschlüsseln zentrale Aspekte und sprechen über die Bedeutung eines klaren Verständnisses. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ja, herzlich willkommen wieder hier in Bogenhofen bei unseren Bibelgesprächsaufnahmen. Schön, dass du auch dabei bist und dass du mit uns mitdenkst in diesem spannenden Thema, was wir jetzt diese Woche studiert haben. Es geht um das Volk, es geht um die Völker dieser Welt und es geht vor allem um Gottes Mission in dieser Welt. Und ich freue mich, dass wir hier so eine tolle Runde haben, dass wir gemeinsam dieses Thema ein bisschen beleuchten können. Zu meiner rechten Thomas, zu meiner linken Carsten und Esther. Schön, dass ihr da seid, dass ihr euch diese Zeit genommen habt und schön, dass auch ihr dabei seid. Und ich möchte gerne zu Beginn noch mit dem Herrn sprechen und ihn einladen, dass er uns auch in unserem Gespräch führt. Vater im Himmel, vielen Dank, dass wir dein Wort haben, denn dein Wort zeigt uns, dass du ein Gott bist, der uns Menschen nachgeht. Danke, dass du ein missionarisches Herz hast und dass du einen Plan hast mit dieser Welt, dass du einen Plan hast mit der gesamten Menschheit und dass wir dir wichtig sind. Und wenn wir heute so in die Welt schauen, da sind so viele Nationen und Völker, Stammesgruppen, ethnische Gruppen. Und manchmal fragen wir uns, wie können wir all diese Menschen erreichen? Welche Bedeutung haben sie in deinem Plan? Und so wollen wir dich bitten, wenn wir die Bibel heute lesen und da ein bisschen hineindenken in dieses Thema, dass wir erkennen, dass du einen wunderbaren Plan hast für die Menschheit, dass du den Menschen nachgehst und dass du auch uns gebrauchen möchtest, teilzuhaben an deiner Mission, damit viele Menschen aus den Völkern dich kennenlernen. Amen.
Amen. Amen.
Ja, es gibt ja so einen, ich nenne ihn mal Booster-Text für die Adventgemeinde, über den wir immer wieder nachgedacht haben. Zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte der Adventgemeinde war dieser Text ausschlaggebend für unsere Identität, für unsere Mission, für unser theologisches Verständnis. Und vielleicht hast du jetzt schon erkannt oder erraten, über welchen Text ich spreche. Offenbarung Kapitel 14. Teil der dreifachen Engelsbotschaft ist eben dieser Vers 6. Und den möchte ich gerne uns einfach in Erinnerung rufen. Offenbarung Kapitel 14, Vers 6. Es heißt hier, und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und dann geht die Botschaft weiter, Gott anzubeten, ihn zu suchen. Und da sind wir schon auch bei unserem Thema, nämlich die Völker dieser Welt. Auch am Ende der Bibel ist es eine Gruppe von Menschen, die das ewige Evangelium hören sollen. Durch einen Engel, der ihnen diese Botschaft bringt, durch Boten. Und dieses Thema der Völker, das wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Wir wollen da in den Anfang, zum Anfang der Bibel gehen und dann versuchen, so einen roten Faden nachzuzeichnen, einmal quer durch die Bibel durch, in der Hoffnung, dass wir dann wieder in der Offenbarung landen. Es war ein bisschen ambitioniert, aber wir wollen Gott hier um Weisheit bitten. Deshalb wollen wir jetzt gemeinsam mal 1. Mose aufschlagen. 1. Mose und dort schauen, wo denn diese Völker zum ersten Mal erscheinen. Und da kommen wir jetzt direkt ins Kapitel 10. In 1. Mose Kapitel 10 werden diese Völker zum ersten Mal erwähnt. Wir haben das hier im Vers 5, diese Nennung von diesem Begriff. Von diesen haben sich ausgebreitet die Bewohner der Inseln, der Völker, der Nationen oder wie es in der Lutherbibel heißt, der Heiden. Aber ich würde gerne mit euch jetzt ein bisschen mehr in die Verse 8 bis 12 gehen. Und da würde ich jetzt jemanden von euch bitten, das zu lesen, wie hier bei dieser Völkertafel sich diese Völker verbreitet haben und wie sie sich entwickelt haben.
Kusch aber zeugte den Nimrod. Der war der Erste, der Macht gewann auf Erden und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, wie Nimrod. Und der Anfang seines Reichs war Babel, Erech, Akkad und Kalne im Land China. Von diesem Lande ist er nach Assur gekommen und baute Nineveh und Rehoboth Ir und Kelach. Dazu Resen zwischen Nineveh und Kelach. Das ist die große Stadt.
Okay, super. Das sind ein paar Begriffe, die ein bisschen schwierig zum Aussprechen sind. Stadtnamen. Aber hier fällt vor allem dieser Name Nimrod auf. Nimrod, was wissen wir über ihn?
Also Nimrod ist eine sehr schillernde Figur. Der erste, der Machtgewinn steht hier. Ein gewaltiger Jäger, man könnte auch sagen ein Versorger. Das hebräische Wort da steckt auch drin, dass er einfach in der Lage war, mit Nahrung zu versorgen, was ja auch ganz arg wichtig war, denn wenn ich eine Stadt baue, dann kann nicht jeder sein eigenes Feld haben. Mhm. Dann wohnen zu viele Menschen auf einem Haufen und dann brauche ich irgendwie ein System, diese Menschen zu ernähren. Und er hat es offensichtlich geschafft, das so zu gestalten, dass viele Menschen auf einem Haufen wohnen konnten. Er hat aber nicht aufgehört mit einer Stadt, sondern ist dann auch weitergezogen und hat verschiedene Städte gebaut. Und die kommen eben teilweise später in der Bibel noch vor, meistens eher bei den Feinden vom Volk Gottes.
Ja. Du hast ihn jetzt so positiv geschildert und er hat ja diese Rolle auch, aber sein Name bedeutet ja eigentlich Empörer, Rebell. Ist interessant jetzt, weil es irgendwie schon in diesem Namen drin liegt, offensichtlich, was dann die Folgen seines Tuns waren, obwohl sie organisatorisch gut gemeint waren wahrscheinlich.
Darum wird ja auch hier, also die Schlachterbibel sagt in Vers 8, er ist ein Gewalthaber, also tatsächlich auch jemand, der mit Gewalt eigentlich das fortsetzt, was vor der Sintflut schon war. Wir sind ja hier geschichtlich nach der Sintflut, nach Noah kommend, Und jemand, der offensichtlich auch so, ich sag's mal, Führungsqualitäten hat und Gruppen bildet, Völker bildet, wie es dann hier ist, mit Städten ringsherum. Und so wie es hier geschildert wird, kriegt man schon den Eindruck, also er ist nicht unbedingt einer, der auf Gottes Seite steht, sondern offensichtlich gegen ihn und gegen ihn auch rebelliert.
So spannend finde ich halt hier, dass hier zweimal betont wird vor dem Herrn. Und das ist so ein technischer Ausdruck aus der Heiligtumssprache. Das finden wir ganz oft dann in den anderen Mosebüchern, wenn es um die Priester geht, kommt ständig vor dem Herrn vor. Hier kommt es das erste Mal in der Bibel vor, gleich zweimal. Und eigentlich könnte man sagen, Nimrod war der erste Antichrist. Der erste, der sich an die Stelle des Priesters gesetzt hat. Er ist nicht nur ein gewaltiger säkularer Herrscher, sondern dann kommt, hier kommt auch diese religiöse Konnotation mit rein, dass er wirklich so ein Stück weit ein falsches System der Anbetung aufgebaut hat.
Aber dann trotzdem vor dem Herrn, was bedeutet das dann? Weil das habe ich mich immer gefragt, warum vor dem Herrn? Im Angesicht des Herrn sozusagen, also Gott sieht oder denkt er arbeitet für den Herrn oder weiß ich nicht.
Also in der theologischen Welt ist es so, dass man, also viele deuten das recht positiv, dass er so positiv vor Gott steht und so weiter. Allerdings kann man diese Formulierung auch eben negativ aus dem Hebräischen verstehen. Es gibt einen Psalm, Psalm 66, da wird so ein Beispiel zum Beispiel gemacht, wo diese Formulierung eben negativ ist. Und dass das hier eher damit Hand in Hand geht, dass es mit Rebellion also zusammenhängt. Zumal auch das Kapitel, was darauf folgt, Kapitel 11, die Stadt Babel, die absolute Rebellion gegen Gott ist. Das heißt, er stellt sich Gott gegenüber und sagt, das ist jetzt mein Ding, was ich hier mache. Ich bin hier der Monarch, weil letztendlich von dem Patriarchenwesen geht es jetzt in eine Monarchie, in einen Alleinherrscher. Und das ist ein absolut großer Bruch in der Geschichte der Völker hier.
Ja, und die Größe ist auch eher aus seiner eigenen Perspektive. Also er sieht sich als groß und stellt sich auch so dar und kämpft dadurch auch. Und dadurch, so wie du sagtest, der Antichrist, da merkt man, da wiederholt sich eine Geschichte, die schon mal passiert ist. Jemand, der so sein will wie Gott oder sogar größer sein möchte wie Gott. Das merkt man hier bei Nimrod.
Ich finde es ganz spannend. Vielleicht gerade noch so eben ganz spannend, dass ganz viele Aspekte hier drin sind, die eigentlich auch auf Jesus zutreffen oder die für Jesus verwendet werden. Jesus hat beispielsweise in der Speisung der 5000 viele Menschen satt gemacht. Ja, er macht es hier auch, weil er eben dieser Versorger, dieser große Jäger ist. Das Wort groß, das finden wir dann wieder in Jesaja 9, Vers 5 und 6, wo über das Kind die Rede ist. der starke Gott, ja, Gott Held, übersetzt die Lutherbibel, steckt das gleiche hebräische Wort drin, wo man merkt, also es gibt ganz viel, wo es wirklich so ist, auch von der Sprache her, dass sich Nimrod hier quasi als Christus aufspielt. Auch wenn Christus da noch nicht da war zu dem Zeitpunkt, aber er nimmt diese Funktion ein, die später eben der Messias haben sollte.
Jetzt, es ist ja eine schillernde Persönlichkeit. Wer ist das wirklich in Antike gewesen? Man überlegt so, entweder war es vielleicht Marduk, der da verkörpert wird, oder Ninurta, oder sonst vielleicht auch aus dem Gilgamesch eben, der Gilgamesch von Uruk. Denn jetzt werden hier auch einige Namen erwähnt, und zwar Städte, die er gebaut hat. Vers 10, da ist er noch so im mesopotamischen Unterland, also Babel gründet er. Im Vers 11 geht er dann ins mesopotamische Oberland Richtung Assur, baut dort die Städte, ne? Ninive etc. Jetzt diese Namen der Städte, Babel und Ninive. Wenn man sich das anschaut und dann auch die Geschichte dieser Städte im Verlauf der Bibel kennt und dann sich erinnert, was da alles passiert ist, bis hin zur Offenbarung, ja, wo Babylon wieder vorkommt. Wofür stehen diese Städte? Was schwingt da alles mit?
Rebellion.
Okay.
Also bei Assur und Ninive kennt man irgendwie.
Auch Verwirrung, Vermischung.
Ja.
Vom Turmbau zu Babel bis hin halt zum babylonischen Wein in der Offenbarung, wo es darum geht, dass Menschen ihr klares Urteilsvermögen verlieren, betrunken gemacht werden.
Ja.
Überhaupt die Geschichte, die dann im nächsten Kapitel kommt.
Ja,
sie
bauen
quasi gerade in Babel einen Turm. Eine Geschichte, die sehr bekannt ist, wo sie sich selber einen Namen machen wollen, wo sie sich nicht ausbreiten wollen, wo sie sogar auch Gott, der selber gesagt hat, er will keine Sintflut mehr schicken, in Frage stellen und sagen, wir brauchen einen Zufluchtsort, falls es mal wieder passiert und so. Das spielt da alles mit hinein.
Ja. Mich hatte mal jemand gefragt, als wir so über also 1. Mose 11 gesprochen hatten, über den Turmbau zu Babel, den du gerade ansprichst, ja, was hatten die denn für einen Glauben gehabt? Da gab es damals Menschen, die haben an Gott geglaubt, aber was hatten die für einen Glauben? Und man kann es eigentlich ziemlich kurz zusammenfassen, die haben einen Glauben gehabt, nämlich an sich selbst. Und das hat unglaubliche starke Parallelen zu unserer Zeit, in der wir heute leben, dass die Menschen heute auch in unserer westlichen Gesellschaft an sich selbst glauben. Und man macht denen das in allen möglichen Varianten wieder bewusst. Du hast dein Leben in der Hand. Die Selbstständigkeit, die Autonomie, die Selbstbezogenheit. Hauptsache, du bist dein eigener Herr. Und wir sehen, wie das Ganze hier geendet hat. Und wie das eigentlich diese Linie vom Garten eben fortsetzt, wo es heißt, ihr werdet sein wie Gott. Und weil sie die Mitte verloren hatten, versuchen sie jetzt die Mitte ihres Lebens durch einen hohen Turm zu bauen und an sich selbst zu glauben. Ja, jetzt bevor wir eben hier Nimrod verlassen, auch dieses Bild der Städte Babel und Ninive etc., ein kleines Detail, und zwar Noah ist sein Urgroßvater. Noah, der hatte den Sohn in Ham, dann kommt Kusch, und Kusch, der zeugt dann den Nimrod. Das heißt, Nimrod war der Urenkel von Noah. Und dann wird uns gesagt im Kapitel 9, dass der Noah nach der Sintflut, das ist der Vers 28, noch 350 Jahre lebte. Es liegt also nahe, dass Noah noch lebte, wo Nimrod auf die Welt kam. Wenn das wirklich so ist, dann haben wir hier einen Menschen, Noah, der eine unglaubliche Erfahrung gemacht hat, wie es sonst kaum jemand gemacht hat in dieser Welt, mit Gott etwas zu erleben, nämlich die Sintflut überleben und die Errettung und dann auch den Neuanfang der Welt. Und dann ist dort der Urenkel Nimrod, der sich für komplett die andere Richtung entscheidet. Wenn wir heute mit der nächsten Generation sprechen, mit Jugendlichen aus der Gen Z oder unsere eigenen Kinder, vielleicht Gen Alpha, was würdet ihr ihnen mitgeben von eurem Glauben mit diesem Gott?
Mir hat vor kurzem ein Jugendlicher, 17 glaube ich ist er, in einem Lektionsgespräch einfach gesagt, es fällt ihm total schwer, aus den Erlebnissen oder Erfahrungen anderer zu lernen. Er muss die Dinge selbst lernen oder spüren. Und es war irgendwie interessant, weil was will man dem jetzt sagen? Ja, Noah, also Nimrod, warum lernst du nicht von Noah aus seinen Erfahrungen? Und ich habe ihm dann einfach nur gesagt, ja, wenn du aus deinen Erfahrungen lernst und wenn du lernbereit bist, ist es ja schon etwas, ja. Und ich denke mir, das zeigt uns diese Geschichte auch. das Lernen von den Vätern ist für manche sehr schwierig. Aber dran zu bleiben und zu sagen, ich lerne aus meinen eigenen Fehltritten vielleicht, ist schon ein Schritt, mit dem, glaube ich, Gott auch arbeiten kann. Und das kann man einer jungen Generation, die vielleicht sich nicht immer nach uns richten wollen, weil die wollen ihr Leben finden, mitgeben.
Cool, danke.
Das finden wir in der Bibel ja ständig. Auch dann später beim Auszug aus Ägypten, die nächste Generation hat es dann schon wieder vergessen. Und so zieht sich's durch, wie so ein roter Faden. Das zeigt, ich kann Glaube nicht in einer Konservendose weitergeben. Sehr schön. Ja, und es ist so eine gewisse Spannung drin, denn auf der anderen Seite sind wir auch dazu aufgefordert, ja, das weiterzugeben, unseren Kindern zu erzählen. Ja, das steht ja auch in der Bibel drin.
Ja.
Aber trotzdem ist es wirklich so, am Ende des Tages hat Gott keine Enkel und auch keine Urenkel, er hat nur Kinder.
Ja, und man sieht ja gerade, du hast es angesprochen, er ist ja quasi der Sohn von Kusch und Kusch ist der Sohn von Ham. Und da passiert ja auch im Kapitel vorher diese Geschichte, wo Ham verflucht wird aufgrund seines Umgangs mit seinem Vater Noah. Das heißt, hier merken wir schon auch den Einfluss der Erziehung. Ja, wo die Eltern oder in diesem Fall eben schon sein Großvater quasi, der Ham, schon eine gewisse Haltung hatte, eine gewisse Einstellung hatte. Ja, natürlich gerettet durch die Sintflut hindurch. Und es ist ja nicht nur der Noah, der die Erfahrung hatte, sondern eben hier auch dann der Großvater. Ja. Und diese Erfahrung ist aber manchmal so etwas Einzigartiges, Individuelles. Du kannst sie zwar erzählen und weitergeben, aber so wie du schon sagtest, ich glaube, jeder muss selber seine eigene Erfahrung machen, damit er dann auch für diesen Glauben eine klare Entscheidung trifft.
Spannend, vielen Dank. Das war ein kleiner Exkurs, weil hier eben diese Generationen so eng beieinander sind und wir heute in derselben Situation sind. Ja, für mich hatte mir eben noch den Gedanken mitgenommen, der Nimrod hat Städte gebaut, Noah hat Altäre gebaut. Und dann immer so die Frage zu stellen, woran baue ich in meinem Leben und worum geht's wirklich an? Ich würde gerne ein bisschen weitergehen. Wir haben ja das Kapitel 11 so ein bisschen angesprochen, dass da auch diese Metapher, dieses Bild rauskommt, sich selbst einen Namen zu machen. Und dann kommen wir ins Kapitel 12. Die Völker sind quasi überall da. Sie werden verstreut durch den Turmbau zu Babel. Und dann kommt Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Vielleicht mag die jemand lesen.
Kann ich machen.
Gerne.
Kapitel 12, die Berufung von Abraham. Der Herr hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und fluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erde.
Vielen Dank. Gleich im ersten Vers, dort steht, geh aus deinem Vaterland, aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus. Ja, also er spitzt sich so ziemlich zu. Was bedeutet das für Abraham in seiner Zeit? Was bedeutet das?
Also auffällig sind hier die Begriffe, gerade wenn es um den Turmbau zu Babel geht, sie wollen sich selber einen großen Namen machen. Aber Gott wählt Abraham und sagt zu ihm, ich will dir einen großen Namen geben. Ja. Und hier ist ein Volk, was sich selber irgendwie zusammenhalten will und nicht ausbreiten will und deswegen auch in einem Ort leben will, mit einer Sprache. Und dann kommt aber Gott und sagt, na, ich führe dich heraus. Ich möchte dich quasi zu einem großen Volk machen. Und da fallen bestimmt noch mehr Parallelen auf. Also Gott ist es hier, der sich quasi entscheidet, einzugreifen in die Geschichte.
Ist ja auch spannend, wenn wir beim Namen sind. In Kapitel 11 kommt kein Name vor. Sie wollen sich einen großen Namen machen, aber sie sind die Gemeinschaft der Namenlosen. Während Abraham kriegt einen Namen verliehen, einen neuen Namen verliehen von Gott, der eben die Bedeutung hat, Vater vieler Völker zu sein.
Ich denke mal so heute in unserer Zeit, wenn du einem Jugendlichen sagst, du sollst dein Elternhaus verlassen, manche jubeln dabei vielleicht und gehen dann fröhlich. Aber damals ist es tatsächlich so gewesen, dein Vaterland, deine Verwandtschaft oder auch deines Vaters Haus zu verlassen. Ne? Das hat man nicht gemacht. Denn das war deine Identität, das waren deine Wurzeln, das war dein Heimatgebiet. Das bist du. Und was Gott einfach macht, ist, er holt Abraham raus aus der Sicherheit, aus der Kontrolle, aus dem kulturellen Umfeld, wo du eigentlich deine Identität gebildet hast, irgendwohin, wo du gar nicht weißt, wo es hingeht. Und dort macht er ihn zu einem neuen Volk, gibt ihm einen Namen, eine Identität. Aber die gibt Gott ihm. Das ist so bewegend, in der Zeit sehr, sehr ungewohnt.
Das Spannende ist ja, wir haben ja letzte Woche drüber geredet, über dieses Bild der Ehe. Und im Prinzip passiert hier das. Ja, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und seinem Weib anhängen. Gott will von Abraham, dass er verlässt Vater und Mutter und er bildet mit ihm eine neue Einheit.
Und jetzt ist die Frage eben bei den Versen, die dann hier Vers 2 und Vers 3, wo es da weitergeht, welches Ziel verfolgt denn Gott mit dieser Berufung?
Mhm. Ein bisschen hat man es ja schon angesprochen, Kunde möchte ja ein Volk gründen, ein neues, großes Volk. Und wenn man überlegt, der Abraham ist ja schon 75 und hat noch keine Nachkommen. Und seine Frau ist 65 und sie werden noch lange warten, 25 Jahre, ja, bis sich diese Verheißung dann erfüllt. Aber aufgrund dieser Verheißung folgt Abraham. Ja, der Ruf kommt, verlasse, aber es kommt noch nicht die genaue Zielanweisung. Ja, gehe dorthin und baue da was, sondern er ist erstmal einfach ein Flüchtling. Er ist erstmal unterwegs in einem Wüstenland.
Und es drückt, glaube ich, auch diese Schutzlosigkeit aus, die in Gott neuen Schutz bekommt. Mhm. Er hat nicht den Schutz seiner Herkunft, den Schutz seiner Familie, alle, die ihn eh immer schon, er braucht, er würde Gott nicht brauchen, vielleicht jetzt ganz praktisch. Aber in dieser neuen, schutzlosen, fremden Situation ist Gott eine ganz andere Größe für ihn.
Und er ist vollkommen abhängig. Ja? Mhm. Und das Ziel davon ist welches? Dass er nicht einfach nur so da herumläuft, sondern...
Es geht ja letztendlich nicht um ihn selbst, sondern in ihm wiederum sollen gesegnet werden alle Geschlechter. Also das finde ich so spannend. Er wird einerseits rausgerufen, separiert, aber soll dann auf der anderen Seite auch wieder ein Segen sein für die, die er gerade verlassen hat.
Mhm. Und damit beginnt das Kapitel eigentlich, ich würde es so beschreiben, da beginnt die Mission Gottes in der Menschheit, unter den Völkern. Mhm. Und Gott beruft einen Menschen hier mit seiner Familie, mit denen die dazukommen, für einen ganz großen Auftrag, nämlich ein Volk für die Völker zu sein. Und was das ganz konkret bedeutet, das wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen mehr anschauen. Wir gehen jetzt mal in die Geschichte dieses Volkes dann rein. Zweite Buch Mose, Kapitel 19. Zweite Buch Mose, Kapitel 19 gibt ein bisschen mehr Details über das Ziel, was Gott mit diesem Volk hat. Wir sind hier also direkt am Sinai, kurz vor der Gesetzesgebung. Und hier lesen wir mal die Verse 4 bis 6.
Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst.
Also der historische Zusammenhang ist der, Gott hat gerade das Volk Israel aus Ägypten rausgeholt. Also er erlöst sie, ein Bild, was wir in der Bibel immer wieder finden, ein ganz starkes Bild. Und dann steht hier am Ende von Vers 4, er hat sie rausgeholt und zu sich selbst gebracht. Und dann kommen eben in Vers 5 und 6 so ein paar Begriffe, die eben darstellen, wofür. Und das wäre meine Frage, welche Rolle hat Gott jetzt für dieses Volk beabsichtigt?
Eine Beziehung mit ihm einzugehen. Also.
Und eben auch diese Vermittlungsfunktion.
Ja.
Das heißt, der Priester war ja ein Mensch, der ein Bindeglied dargestellt hat zwischen anderen Menschen und Gott. Und letztendlich, das ist ein unheimlich toller Gedanke, dass das ganze Volk eigentlich Priester sein sollte. Ja, wenn das ganze Volk aus Priestern besteht, dann ist die Frage ja, zu wem vermitteln sie denn dann? Offensichtlich zu anderen Völkern. Das war so Gottes übergeordnetes Ziel.
Man gewinnt ja den Eindruck, wenn man jetzt liest, nach der Sintflut, hat so ein bisschen die Hoffnung, okay, Noah wird als rechtschaffen gesehen, vielleicht kommt dadurch tatsächlich was Gutes. Aber dann liest man so ein bisschen weiter und wir haben ja gelesen von dem Mord und so, da bleibt kaum noch was Gutes. Wo ist da noch wirklich ein Mensch, der an Gott glaubt, der Gott kennt, der Gott folgt? Und hier ist es Gott, der selber eingreift und sagt, okay, ich nehme Abraham und er soll dieses Licht sein für die Völker. Er soll ein Volk sein und der war ja auch schon groß mit seinen Neffen zusammen. Das waren ja viele Menschen, die da unterwegs waren mit vielen Tieren. Ja. Wenn die irgendwo gegrast haben, dann konnte man anschließend wahrscheinlich sehen, da waren viele Menschen unterwegs gewesen. Und die möchte Gott jetzt gebrauchen, Abraham möchte Gott gebrauchen als Licht für die Menschen. Und das macht er ja auch, weil Abraham baut ja seine Altäre gerade dort eben in diesem Land Kanaan, wo wir vorher noch die Geschichte haben, dass eben gerade auch der Vater Kanaans verflucht wird. Und da auch die Völker entstehen, die so gegen Gott rebellieren. Da soll Abraham hingehen und Altäre bauen und den Menschen wieder zeigen, da gibt es einen lebendigen Gott.
Also das heißt, wir haben hier eigentlich total einen Einblick in das Herz Gottes, was Gott eigentlich bewegt, dass er sich dieser Menschheit zuwendet, sie nicht allein gelassen hat. Nämlich der Gedanke, dass ihr mein Eigentum seid als ganzes Volk. Da ist diese Nähe, die du ausgedrückt hast. Ihr gehört zu mir, ich möchte, dass ihr bei mir seid. Dann diese Mittlerfunktion. Ihr seid ein Königreich von Priestern. Ihr seid nicht als Selbstzweck da, sondern mit einer besonderen Aufgabe für diese anderen Völker, wo eben Abraham angefangen hatte. Und dass das gerade die Völker, die so rundherum gelebt haben, dass die das mitbekommen, dass das ein heiliges Volk ist, dass die zu jemandem gehören. Und dass dadurch Gott eigentlich in die Völker hineinwirkt, in sie hineinspricht.
Das bitte, war ja in diesem Segengedanken im Text davor auch. Du sollst von mir gesegnet werden, damit in dir die anderen gesegnet werden. Das war genau der gleiche Gedanke.
Ja.
Mhm. Im Neuen Testament ist es das Konzept des Jüngers. Jesus hat Jünger berufen, dass sie bei ihm sein sollten, erster Schritt. Mhm. Und dass er sie aussendete, zu predigen und das Evangelium zu verkündigen, zweiter Schritt. Markus 3, 13, 14.
Ja.
Und das ist genau das, was hier inhaltlich vom Prinzip her drinsteckt.
Ganz stark.
Also es heißt, es ist gelebte Jüngerschaft. Das war das Ziel Gottes mit dem Volk Israel.
Wir werden dann später noch sehen, eben wie das ins Neue Testament dann auch eingliedert wird, auch mit den Begriffen, auch mit den Wörtern. In unserem Bibelgesprächsleitfaden hatten wir ja auch Texte gehabt wie Jesaja 49, wo es dann heißt, ihr seid das Licht für die Heiden. Solche Formulierungen haben wir dort gefunden. Israel also als Mittlervolk für die Völker. Und wenn wir uns jetzt einmal so die Völker vorstellen und das Volk Israel, wie sich das dann etabliert hatte, woran konnten denn die Völker erkennen, dass dieses Volk jetzt besonders gesegnet war, dass es das auserwählte Volk war? Woran haben die das erkennen können, die umliegenden Völker?
Also wahrscheinlich am meisten in der Zeit von Salomo, der ein sehr weiser, erfolgreicher Herrscher war, auch ein Friedensreich eben aufgerichtet hat und das mitten im Zentrum der damaligen Welt, wo es ständig Kriege gab, wo die Armeen durchmarschiert sind. Da hat man wirklich sehen können, Wahnsinn. Da steckt noch was anderes dahinter.
Mhm. Für mich ist es schon auch diese Stiftshütte und die Gegenwart Gottes durch, ja, das hat sich ja für die anderen irgendwie gezeigt, diese Wolkensäule, die Feuersäule, das haben andere Völker ja auch gesehen. Das waren übernatürliche Bekundungen, wo Gott eigentlich seine Verbundenheit mit diesem Volk gezeigt hat.
Mhm. Ich denke da gerade an die Geschichte, wo dann der Rabschake kommt und den Hiskia verlacht, ja, weil er eben die Höhenheiligtümer entfernt hat und die ganzen Götzen rausgeworfen hat, weil nach ihrem Verständnis, nach dem heidnischen Verständnis, wird ein Gott nur sichtbar durch eine Statue, was man mit den Händen geschaffen hat. Und hier hat aber ein Volk einen unsichtbaren Gott, der sich trotzdem offenbart. Ein Gott, der eingreift auch in die Geschichte. Das haben sie dann selber auch erlebt oder eben nicht mehr erlebt, ja, als dann der Engel da hinausging und dann sind da 100.000 oder noch mehr dann ums Leben gekommen. Und wir haben auch andere Geschichten, gerade auch in den Königebüchern, wo dann bei den Nachbarvölkern, wenn ich hier an Naaman denke, ihm sogar durch eine Sklavin die Botschaft vermittelt wird, du in Israel ist ein Gott, der kann dich heilen von deiner Krankheit. Und dann wagt er tatsächlich diesen Weg und macht diese Erfahrung, auch wenn es für ihn am Anfang erstmal so unmöglich schien, da in den Jordan zu steigen und siebenmal unterzutauchen. Mhm. Und noch viele andere Geschichten, die uns zeigen, hier wollte Gott auch sein Volk gebrauchen als sein Licht. Mhm. Dort an diesem Ort.
Also da fallen dann so viele Geschichten ein, ja. Mhm. Ob es jetzt der Tempel ist, ob es jetzt einzelne Personen sind oder ob es jetzt auch das Land selber ist, auch der Sabbat als ein Zeichen oder auch die Tora. Wir haben ja einige Texte, wo sie dann merken, wenn sie euch dann sehen, eure Gesetze und Ordnungen etc. Auch die Stadt Jerusalem selbst. Wie oft heißt es, dass dann die Völker zu dem Berg Zion kommen werden und sehen, was hier passiert, ja, was Gott für sie tut an diesem. Also, das heißt, so viele Zeichen, um den Völkern die Augen dafür zu öffnen, dass hier ein Volk ist, für was eine Mittlerfunktion hat für sie, dass dieser Gott hier ist. Erstaunlicherweise hat Gott allerdings nicht gesagt, dass es einen König geben wird als Zeichen, damit die Völker erkennen, dass ich unter euch bin. Das ist dann zwar gekommen, weil das Volk es so wollte, aber es ist nicht im ursprünglichen Plan Gottes so gewesen, auch wenn er sich dann später darauf eingelassen hat. Aber wie sah die Wirklichkeit von diesem auserwählten Volk für die Völker, wie sah diese Realität aus, die Lebensrealität, die Wirklichkeit? Zeuge zu sein für die Völker.
Ja, wir merken im Laufe der Geschichte, das geht ja schon da los, als sie dann am Ziel angekommen sind im Lande Kanaan. Es haben irgendwie die Nachbarn immer wieder geschafft, eher mit ihrer Mission erfolgreich zu sein. Mhm. Ja, also ihren Glauben, ihren Götzendienst, ihr Heidentum, den Israeliten zu schmackhaft zu machen, dass sie es nachgemacht haben. Obwohl sie eigentlich ihren Gott erlebt haben, auch in ihrer eigenen Geschichte hatten, in ihrer Identität hatten, wo Gott ihnen ja sogar auch, du hast von den Sabbat erwähnt, auch jährliche Feste gegeben hat, sodass sie sich erinnern an ihre eigene Geschichte, sich auch daran erinnern, es gibt diese Verheißung eines Messias, er wird kommen. Das haben sie dann alles vergessen.
Ja, du hast, weil vorher Ninive im Text war, du hast die Geschichte von Noah, der dorthin gehen soll, der dorthin gehen soll und denen predigen soll, der Segen für die Völker sein, und er haut zuerst mal ab, also gar nicht, geht gar nicht, und als sie sich dann bekehren, hat er kein Verständnis dafür, dass sie begnadigt werden. Also die Beziehung ist ja völlig gestört eigentlich zwischen dem Volk Gottes und den anderen Völkern. Ganz umgekehrt wie gedacht.
Ja, das heißt, Götzendienst anstelle von Gottesdienst, Schlechtigkeit anstelle von Gerechtigkeit. Und das Beispiel von Jona, das ist mir auch eingefallen, weil Gott hat um diese Völker gejammert und gehofft, dass er sie retten kann, und sein Volk ist davongelaufen in diesem Bild.
Ja, ich finde es eben so tragisch, dass das Volk Gottes eben von einem Extrem ins andere fällt. Zuerst mal machen es alle Türen und Schotten auf, und das alles kommt rein, das ganze Heidentum, das ganze Gedankengut, Götzendienst, alles kommt rein. Und als sie dann eben erkennen, dass sie das genau in den Untergang gebracht hat, kommt das gegenteilige Extrem, dass sie sich völlig abschotten und sagen, wir wollen nichts mehr mit Heiden zu tun haben. Wir bleiben in unserer Burg. Wir schauen, dass nichts Unreines reinkommt. Dann passiert uns auch nichts Schlimmes. Und haben damit den Auftrag ja wieder nicht umgesetzt. Ja. Das heißt, vom einen ins andere. Und der Gedanke von Abraham bleibt völlig auf der Strecke.
Voll. Und das sehen wir in so vielen Kapiteln, auch in der Gefangenschaft später. Und letztendlich gebraucht Gott dann am Ende einen Nebukadnezar, auch einen Kyros, um letztendlich seinen Auftrag umzusetzen. Wenn ich dann so an den Text von 1. Petrus denke, wo Petrus dann sagt, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Da merken wir können nicht mit dem Finger als Christen auf die Geschichte Israels zeigen, sondern Petrus sagt uns, diese drei Dinge, ihr seid das Volk des Eigentums, ihr seid die heilige Priesterschaft, ihr seid das heilige Volk. Er zitiert 2. Mose 19 und sagt, jetzt sind wir als Gemeinde an genau dieser Stelle. Und wie wird unsere Geschichte ausschauen? Auch als Adventgemeinde. Es ist leicht, über die Vergangenheit zu sprechen, aber wir sitzen jetzt genau an derselben Stelle. Und da würde ich gerne einen letzten Text mit euch anschauen, nämlich Matthäus Kapitel 20, wo Jesus im Zusammenhang seines bald bevorstehenden Todes über das Verhältnis spricht untereinander der Gemeinde und der Aufgabe für die Völker. Und zwar Matthäus Kapitel 20, Vers 25 bis 28. Vielleicht mag das wer lesen.
Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.
Ja, vielen Dank. Das Ziel ist die Erlösung von vielen. Wir können jetzt auch übersetzen für die vielen Menschen und Völker. Aber dafür müssen wir etwas lernen als Jünger, die wir jetzt dieses heilige Volk, diese heilige Priesterschaft sind. Was sollen wir lernen nach dem, was Jesus hier sagt?
Also ich finde völlig gegen den heutigen Trend zu schwimmen. Denn heute, mehr noch als vor 20 Jahren, ist es in der starke Max zu sein. Derjenige, der sich über die anderen erhebt, der dann einen Fanclub um sich schart. Das geht völlig gegen die Kultur, was Jesus hier sagt. Heute mehr als früher. Sich selber unterzuordnen, zu dienen, ist total outdated.
Ja.
Interessant ist ja vom Konzept her, vom System her. Das heißt, im Alten Testament ging es schon eher von einer Theokratie aus. Also Gott wollte ein Volk haben und der Herrscher dieses Volkes sein. Du hast ja schon angesprochen, sie wollen dann selber einen König haben. Und obwohl sie gewarnt wurden, man sieht bis zum Ende, das ist ja nur eine Katastrophe. Ja. Bis dahin, dass sie dann im Neuen Testament sich abschotten als sein Volk und so zurückgezogen leben, dass sie den Missionsauftrag auch nicht erfüllen können. Mhm. Und hier spricht quasi Jesus davon, okay, ihr werdet in gewisser Weise auch ein System aufbauen. Das ist die Gemeinde. Aber es soll bei euch nicht so sein wie in der Welt. Mhm. Da soll es nicht einen Herrscher geben, der wie ein Diktator oder wie ein König auch oder so, ja, andere unterdrückt und sich da als groß aufspielt, sondern eher vom Umgekehrten, ja, so wie Jesus in die Welt gekommen ist und gezeigt hat, was es heißt zu herrschen, nämlich er gibt sein Leben als Lösegeld für viele. Er zeigt es quasi in dieser, er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und das gibt er ihnen hier mit und sagt ihnen, das ist ganz, ganz wichtig. Er will im Grunde hier auch kein Staatskirchensystem, weil genau das eben das Gegenteil wäre. Ja, da würde jemand an der Macht sein und für andere sagen, was sie glauben sollen. Er möchte eher ein Volk haben, was in der Welt überall ist und dort wirkt zu seiner Ehre. Mhm.
Ja, bitte.
Sind dir die Verben auch aufgefallen in diesen Versen? Wer unter euch groß werden will, wer der Erste sein will, wir wollen so viel als Menschen. Wir wollen, wir sind's nicht. Und er sagt, seid die Diener, wollt nicht etwas, sondern seid etwas. Mhm. Und das wird den Unterschied machen. Mhm.
Ja, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, wir sind hier kurz vor der Offenbarung gelandet und wir haben von Jesus dieses eine Wort mitbekommen. Als Jünger, als sein Volk, als seine Gemeinde in dieser Welt zu sein, für die Völker. Da hat er uns gesagt, brauchen wir ihn. Von ihm zu lernen, wie er ist, wie er gedient hat. Der bereit gewesen ist, sein Leben zu geben für Menschen, die ihn vielleicht gar nicht annehmen werden. Und doch hat er es gemacht. Und genau so möchte er uns aufrufen, einfach als Gemeinde, wenn wir Offenbarung Kapitel 14 lesen, wo es heißt, da ist ein Engel, der spricht mit großer Stimme zu allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen. Da ist eine gute Nachricht, ein Evangelium, was alle verändern wird. Oder wenn wir Offenbarung Kapitel 18 lesen, da ist ein Engel, dessen Herrlichkeit die ganze Welt erfüllt oder der Aufruf kommt, herauszukommen aus genau diesen Prinzipien und dem, was damals Babel war, der Weg der Selbstverherrlichung des Menschen, sich in den Mittelpunkt zu stellen und sich selbst einen Namen zu machen. Da ruft uns die Bibel auf Jesus zu schauen und unsere Aufgabe auch wahrzunehmen. Ja, ihr könnt voll gerne auch eure Gedanken mit reinbringen zu dem Thema das Volk Gottes, die Völker und Gottes Mission, was eure Fragen dazu sind, was eure Gedanken sind zu den einzelnen Bibeltexten. Wir freuen uns über eure Kommentare und wir hoffen, dass auch dieses Gespräch den einen oder anderen Gedanken bei euch weiterführen hat können. Und wir wünschen uns, dass Gott uns als Adventgemeinde segnen möge, dass wir wirklich ein Licht für unsere Nachbarn, Mitmenschen sind, egal wo wir gerade sind, dass dadurch diese Menschen gesegnet werden können und Jesus kennenlernen. Wir wollen jetzt ganz zum Schluss noch ein Gebet sprechen und Gott um diesen Segen bitten.
Lieber Vater im Himmel, wir haben jetzt ein Stück deines Planes gesehen. Du hast kollektiv ein Volk berufen, um dieses Licht, dass du ihnen anvertraut hast, an alle Völker bis an die Enden der Erde weiterzutragen. Wir müssen sehen, dass es einfach nur sehr unvollkommen gelungen ist und auch heute immer noch sehr eingeschränkt gelingt. Bitte hilf uns, dass wir mehr zu dieser königlichen Priesterschaft werden, zu diesem Volk des Eigentums, dass andere Menschen das sehen, dass bei uns dein Licht hell scheint, dass sie davon angezogen werden, so wie es auch in Sacharja heißt, dass dass 10 Menschen aus den Nationen einem Juden am Rockzipfel hängen und sagen, zeig uns deinen Gott. Da muss es sichtbar werden in unserem Leben. Wir müssen dran sein an dir, wir müssen dran sein am Menschen. Und nur in dieser Kombination werden wir auch die Mission, die du uns anvertraut hast, bewältigen können. Mhm. Danke, dass du uns hilfst, dass du uns befähigst durch deinen Heiligen Geist. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.